ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Schriftsteller, Philosophen, Dramaturgen und Lebenssinnsucher John von Düffel. Mein Name ist Philipp Engel, ich bin Redakteur hier im Hessischen Rundfunk für Gesellschaftspolitik. Und ja, Lebens- und Sinnfragen gehören auch zu meinem Aufgabengebiet, gehört ja wahrscheinlich zum Beschäftigungsrepertoire vieler Menschen, diese Suche nach dem richtigen Leben. Und genau darüber, die Sinnfragen, vor allem auch über die Frage, wie viel brauche ich, um zufrieden zu sein? Und macht es Sinn, das Leben zu ändern, wenn alle anderen nicht mitmachen? Darüber und natürlich über sein Leben wollen wir heute in der kommenden Stunde reden. John von Düffel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe Sie jetzt gleich zu Beginn mal leicht übergriffig als Sinnsucher vorgestellt. Ist das ein Etikett, was Sie gerne tragen oder reißen Sie sofort von der Jacke?
Nö, also ich habe für mich schon das Moment der Suche sehr empfunden und empfinde es immer noch als sehr antreibend und bewegend. Gleichzeitig habe ich für mich zumindest einen Schritt getan, in dem ich für mich begriffen habe, dass Sinn so etwas ist wie Richtung und dass diese Richtungssuche eigentlich das ist, was wir normalerweise gemeinhin als Sinnsuche bezeichnen. Und es ist vielleicht ein bisschen korrekter, von Richtung zu sprechen, weil Sinn klingt so, als gäbe es so eine Antwort und die wüsste man dann für immer. Aber ich finde das Wort Richtung eigentlich treffender, weil man dann weiß, es ist nur eine Ausrichtung der Bewegung. Aber man muss weitergehen, man muss weiter leben, arbeiten, sich bewegen und sonst findet die Richtung nicht statt.
Heißt das auch, man kommt eh nie an?
Das würde ich so nicht sagen, weil das würde ja bedeuten, diese Vorstellung von irgendwann hat man es geschafft, auf jeden Weg anzulegen. Es gibt ja, wenn man unterwegs ist, und ich meine jetzt einfach mal ganz banal einen Spaziergang oder eine schöne Wanderung, und man ist in Bewegung und man sieht aber die Landschaften, dann hat man ja nicht das Gefühl, oh, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht am Ziel, sondern man ist da. Auch in der Bewegung ist man da. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, der Weg ist das Ziel, aber es gibt Momente des Ankommens auch in der Bewegung.
Mhm. Wann hat das bei Ihnen angefangen mit dieser Richtungssuche oder Sinnsuche, wie andere sagen würden?
Also ich glaube schon sehr früh ich glaube, es ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich kann mich zwar erinnern, wirklich so an ganz frühkindliche Momente, wo ich auch ständig den Drang hatte, mich in Bewegung zu setzen, bin auch sehr viel weggelaufen von zu Hause. Also jetzt gar nicht in dem Sinn, zu Hause zu verlassen, sondern einfach nur vielleicht auch aus Neugier oder aus dem Wunsch, was zu entdecken. Aber es hat eigentlich dann mit dem Schreiben immer mehr zugenommen, dass ich gemerkt habe, dass das Erzählen von großen Geschichten immer auch so etwas ist wie ein innerer Orientierungsversuch. Und dass die Romane nicht nur, weil sie tolle Welten eröffnen oder große Geschichten erzählen, für mich wichtig sind, sondern weil ich auch darin immer so eine gewisse Form von Feinjustierung vornehme. In welche Richtung will ich eigentlich leben und was ist das, was ich als am meisten brauche.
Sie sagen, Sie machen das schon ganz lange. Es gibt ja aber ganz viele Menschen, da habe ich den Eindruck, die stellen sich die Sinnfrage so gar nicht. Die leben einfach und sagen, was willst du denn? Ich bin zufrieden und was? Die können mit dieser Frage gar nichts anfangen. Könnte man jetzt mal weiterdenken, ist unglücklich sein und empathisch sein, sind das so Voraussetzungen, um sich auf den Weg machen zu müssen vielleicht sogar?
Also ich glaube, dass der Drang, sich auf die Reise zu begeben, nicht unbedingt von einer Not gespeist sein muss. Also es ist nicht so, dass man es irgendwie nicht aushält und dann sich in Bewegung setzt. Das gibt es natürlich auch. Das ist auch oftmals ein Beweggrund, aber es ist nicht der ausschließliche Beweggrund. Und insofern finde ich, habe ich zumindest für mich den Punkt erwischt, dass ich sagen würde, es gehört einfach zu mir. Das ist etwas, was mich mit ausmacht. Und jetzt mal ganz hochgegriffen, wenn man jetzt so an große literarische Gestalten denkt, wie Faust sozusagen von Goethe, dann gibt es eben einfach auch diese innere Unruhe, die Suche, den Drang. Und das muss nicht unbedingt das faustische Erkenntnisstreben sein. Das kann auch eine Suche ganz anderer Art sein. Das kann auch eine Suche nach Nähe sein. Das muss nicht unbedingt nach Erkenntnis oder dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, sein. Mhm. Sondern ich glaube, jeder ist auf eine Weise unterwegs und auf auch sehr unterschiedliche Weise.
Ich habe ja den Eindruck, dass das Gefühl der Sinnkrise oder dieser Richtungslosigkeit oder der Orientierungslosigkeit momentan stark verbreitet ist, stärker als früher, aber vielleicht denkt man das immer nur so. Würden Sie dem zustimmen und wenn ja, was ist da los mit uns?
Also ich glaube, dass ein großes Moment von Krise darin besteht, dass man nicht orientiert ist, dass es sozusagen eine große Desorientierung oder Orientierungslosigkeit gibt. Das hat auch ein bisschen mit einem Glaubwürdigkeitsverlust auf vielen Ebenen zu tun, dass man so auch nicht weiß, an wen halte ich mich, mit wem gehe ich mit, an wen kann ich mich gut anschließen. Und wenn man dann so sieht, was für Übersprungshandlungen oder was für verzweifelte Zugehörigkeitsversuche es dann wiederum auch gibt, also ich meine damit extremistische oder radikale Ansätze, dann merkt man auch, dass diese Orientierungssuche nicht nur etwas ist, was man sich so behaglich am Kamin mal überlegt, sondern das hat tatsächlich eine große gesellschaftliche auch Sprengkraft. Gleichzeitig würde ich auch sagen, wir haben ja, wenn ich sage, dass Sinn eigentlich Richtung ist, dann ist Richtungslosigkeit auch Sinnlosigkeit. Also viele, glaube ich, erfinden ihr Leben auch als sinnlos, weil es eine Richtung für sie nicht gibt oder das Gefühl, dass es gar keine richtige Richtung gibt.
Jetzt haben Sie versucht, vor 2 Jahren sich auf den Weg zu machen, eine Richtung zu finden, eine Neujustierung, eine Ausrichtung niederzuschreiben. Sie haben ein Buch geschrieben, Das Wenige und das Wesentliche, ein Stundenbuch. Das war am Ende des Tages Ihr bislang erfolgreichstes Buch, also offensichtlich auf einen riesen Bedürfnis gestoßen. Und es ist ein unglaublich reduziertes Buch. Auch formal ist es ganz stark reduziert auf wenige Sätze. Es ist fast wie ein Gedicht, aber es ist kein Gedicht, sondern ein Text. Ein Mann geht durch einen Tag und denkt darüber nach, was ist eigentlich das Wesentliche und Wichtige für mich. Und dieser Mann könnten ja Sie sein. Stundenbuch, das kennen wir aus dem Mittelalter, das waren so Bücher für die Laien, Gebetsbücher, wann ich wann wie was beten kann. Ist es ein Gebetsbuch geworden? Hat es was Religiöses?
Also das ist eigentlich der Gedanke eines Wegbegleiterbuches. Also für mich ist so die ideale Form, das Buch zu lesen, gar nicht es durchzulesen in einem Zug, sondern es gewissermaßen mit auf den Weg zu nehmen und vielleicht gelegentlich mal ein paar Sätze zu lesen. Deswegen diese verdichtete Form, von der Sie gesprochen haben. Wenn es das Wenige und das Wesentliche heißt, dann soll auf den Seiten auch nur Weniges und Wesentliches stehen. Das war so mein Anspruch, also dass der Form und dass der Inhalt und die Form sich entsprechen. Und genau eben das, dass man vielleicht auch gar nicht viel liest, sondern das Wenige, was man liest, mitnimmt, selber darüber nachdenkt, vielleicht auch ganz anders darüber nachdenkt und das als Wegzehrung, als gedankliche Wegzehrung mitnimmt. Mhm. Durch die Stunden eines Tages, und wenn man so will, ist ja jeder Tag auch ein Leben. Also es gibt eben an jedem Tag die Wahrheit und vielleicht auch die Schönheit eines Anfangs, manchmal auch das Grauen eines Anfangs. Es gibt die Mühen der Mitte, es gibt manchmal auch die Gewichte des Abends, die von einem abfallen und wo man leichter wird oder vielleicht auch loslassen kann, mit dem einen oder anderen auch seinen Frieden machen kann. Und insofern wollte ich auch abbilden, dass die Wahrheit oder die Richtung, in die wir gehen, sich auch von Stunde zu Stunde oder von Lebensphase zu Lebensphase ändern kann, dass es nicht immer gleich ist.
Und Askese kommt da eben auch immer wieder vor, sozusagen die Reduktion auf das, was eigentlich wichtig ist. Und Sie versuchen in diesem Buch einen modernen Asketen zu beschreiben, der sich eben unterscheidet von dem klassischen, vielleicht Diogenes, wie wir ihn kennen, der nur seine Tonne hat und sagt, geh mir aus der Sonne, dann bin ich glücklich. Also Sie skizzieren den modernen Asketen. Was zeichnet den denn aus?
Also erstmal ist ein ganz großer Unterschied, dass ich keine Askese in dieser radikalen Form, wie Diogenes ihn das gelebt hat, also im Prinzip mit dem Verzicht auf alles meine. Und ich meine auch keine kontemplative Askese im Sinne von, dass man sich aus allem zurückzieht und das Leben nur noch betrachtet. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich das nicht abstrakt, sondern sehr konkret vor Augen führt. Deswegen auch die erzählerische Form. Und ich glaube, am besten lernen wir durch Geschichten. Deswegen glaube ich ja auch, dass Philosophieren vielleicht auch mit dem Erzählen sich wieder verbinden muss, damit aus diesen abstrakten Gedanken konkrete lebensnahe Vorstellungen werden. Und erstmal, finde ich, ist ein Weg, diese abstrakteren Gedanken konkret zu kriegen, die Figur oder die Geschichte eines Menschen oder einer Person.
Aber dann wären wir doch mal ganz konkret. Wie lebt John von Düffel als moderner Asket? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ich fange mal mit bei Beispielen an, die vielleicht auch sehr viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können. Das ist ja schon allein der Umgang mit der digitalen Welt. Und wenn man das Wort digitale Askese in den Mund nimmt, dann kriegen die Leute, die man dann sich gegenüber hat, auch nicht so einen Schrecken. Weil unter digitaler Askese kann man sich eigentlich sehr gut vorstellen, dass die Befreiung von diesem Erfüllungszwang und auch von dem großen Stress, immer sozusagen auf dem allerneuesten Stand zu sein, der Information oder auch der Kommunikation, dass es ein zu sich kommen bedeutet, wenn man sich davon auch mal frei macht oder wenn man sich aus gewissen Abhängigkeiten oder auch Medien löst. Und insofern ist, glaube ich, die erste Definition für mich gewesen, zu gucken, also auf wie viel digitale Kommunikation kann ich verzichten? Und wie viel Freiheitsgewinn
verzichten Sie?
Auf sehr viel, muss ich sagen. Mhm. Also es gibt zwar Leute, die mich, und ich sage es jetzt mal ganz konkret, Leute, die mich verfluchen, weil ich nicht auf WhatsApp bin und oder Telegram oder diesen ganzen Gruppen oder Instagram, also diesen sozialen Medien. Also ich mache eigentlich nur das, was ich wirklich machen muss. Das ist E-Mail und natürlich auch manchmal eine Google-Recherche und der Fahrplan der Deutschen Bahn. Das sind eigentlich die einzigen Dinge, die mich im Internet interessieren.
Ja, dass Sie kommen mit so einem Seniorenhandy gut zurecht.
Ich wünsche mir viel mehr Seniorenhandys und möglichst mit großer Schrift, ja.
Sie schreiben, und das ist jetzt so ein Beispiel, wie, ich nehme jetzt da mal einen Satz heraus, und Sie sagen ja selbst, man kann über so viele Sätze so wunderbar nachdenken in diesem Buch. Was wesentlich ist, stellt sich nicht heraus, indem man alles Mögliche ausprobiert, sondern indem man alles weglässt, was nicht nötig ist. Also Sie sagen nicht ausprobieren, sondern weglassen. Ich habe tatsächlich über diesen Satz nachgedacht und ich finde ihn erstmal sehr einleuchtend. Sie beschreiben das an der Digitalität. Gleichzeitig habe ich gedacht, ist das ein Satz, den ich meinen Kindern empfehlen würde? Ich würde sagen, nein, ich sage denen doch immer, probiert aus, probiert möglichst viel aus, erfahrt es, ob es euch wohl geht damit oder nicht. Also ist Askese da der richtige Weg?
Also zunächst mal, ich komme ja auch vom Theater und da probieren wir auch sehr viel aus. Ne? Also es ist überhaupt kein Petitum gegen das Ausprobieren. Und ich würde auch sagen, es ist eben da auch ein bisschen die Frage, welche Lebensphase oder welche Stunde des Tages adressiert man. Und in dem Fall würde ich sagen, das Weglassen ist eine Kunst, die nach dem Ausprobieren kommt. Von daher würde ich sagen, es gibt für mich einzelne Menschen, die diese Kunst des Weglassens oder auch teilweise eben Loslassens von gewissen Dingen, auch von gewissen Erwartungen vor allen Dingen, die man so teilweise eben geerbt hat, die einem durch Erziehung, Sozialisation eingeimpft wurden, dass man gewisse Erwartungen einfach mal sein lässt, versucht sich davon zu befreien. Und im Prinzip ist das ja auch ein Ausprobieren. Also das Weglassen ist auch ein Ausprobieren. Das ist ja einfach nur, ich lasse das mal weg, fehlt es mir? Oder fühle ich mich damit besser? Mhm. Und das meine ich auch. Also das asketische Ideal wirkt immer so, als müsste man sich einer radikalen Kehrtwende unterziehen. Das halte ich für einen völligen Gedankenfehler. Ich finde eher das sukzessive Weglassen und mal gucken, geht es mir damit besser, geht es mir damit schlechter. Also das Behutsame oder sanft-asketische ist mir viel näher.
Mhm. Sie haben uns Musik mitgebracht. Janis Joplin. Mercedes-Benz. Es ist auch ein bisschen Spoiler zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Warum Janis Joplin?
Ja, also einmal muss ich sagen, gibt es einen biografischen Anknüpfungspunkt. Es gibt eine Person, über die wir ja gleich auch noch reden werden, Fiona, die für mich eine Vorbildperson war und ist. Und die sich während des Studiums, als wir uns kennengelernt haben, mit dem Spitznamen JJ oder Janis Joplin teilweise geschmückt hat, teilweise dadurch auch stigmatisiert wurde. Und das war gewissermaßen auch der Song, den ich mit ihr verbunden habe. Und es gibt natürlich darüber hinaus, wenn wir schon über Konsumverzicht reden, die besondere Geschichte, dass das eigentlich ein Protestsong war, der dann unfreiwilligerweise als Werbesong vereinnahmt wurde. Und es ist das Letzte, was Janis Joplin gesungen hat, also 3 Tage vor ihrem Tod. Und sie hat es sozusagen in einer Bar geschrieben, auf die Serviette gekritzelt, ist ins Studio gegangen, hat es gesungen. 3 Tage später ist sie an einer Überdosis gestorben und das ist ihr Vermächtnis.
What I say?
No, that's another song.
No, it's this song.
I wanted to do it.
Are you ready?
Of course.
Is the tape moving? I could do this one in one take.
If I'm gonna run it again.
They'll count on me.
What?
Well, I'll do the best I can. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Das Lachen ist großartig zum Schluss. HR2 Doppelkopf heute mit dem Autor, Schriftsteller, Dramaturgen, Philosophen und bald auch Theaterintendanten und Sinnsucher John von Düffel. Wir haben gerade über sein letztes Buch geredet, Das Wenige und das Wesentliche. Jetzt ist ein ganz neues Buch erschienen. Das heißt, Ich möchte lieber nichts. Eine Geschichte vom Konsumverzicht. Also erst war es wenig und Wesentliches und jetzt gar nichts mehr. Müssen wir uns Sorgen machen.
Ja, also tatsächlich ist diese Janis Joplin der Philosophie, also Fiona, die Hauptfigur und auch sozusagen der Motor des neuen Buches. Und dieses Ich möchte lieber nichts ist eigentlich ein Zitat von ihr. Sie hat immer den Satz gesagt, I don't feel like consuming. Also mir ist nicht nach Konsumieren zumute. Das klingt natürlich nicht so elegant und würde sich auch für einen Buchtitel nicht eignen. Und deswegen bin ich dann auf die deutsche Übersetzung Ich möchte lieber nichts gekommen, weil das auch etwas war, wo ich mich dann dabei ertappt habe, wenn ich mit ihr zu tun hatte und als ich dann auch wieder in Deutschland zurück war, habe ich dann mich immer wieder im Café sagen gehört, nee, ich möchte eigentlich lieber nichts. Und insofern war das dann, glaube ich, auch ihr Satz.
Also das ist die Fortsetzung des Buches, weil Sie haben ja im ersten Buch über den modernen Asketen geschrieben und Sie fanden, schreiben Sie im zweiten Buch, dass Fiona eigentlich diesen modernen Asketen am allerbesten verkörpert hat. Also es ist eine real existierende Figur, die Sie dann besuchen und mit ihr ins Gespräch kommen über die Frage, was brauchen wir eigentlich im Leben, was ist wesentlich? Und ich habe mich dann gefragt, aber das haben Sie doch im ersten Buch doch eigentlich schon beantwortet. Warum schreiben Sie jetzt also noch ein Buch? Da müssen jetzt wieder Wälder für abgeholzt werden. Wir haben wieder Konsum in Buchhandlungen. Also Sie treiben die Mühle ja doch weiter an. Also warum noch ein Buch?
Ja, also zunächst mal ist, glaube ich, das Besondere an Fiona, dass sie eine ganz andere Geschichte, auch Herkunft und auch eine ganz andere soziale Prägung hat als ich. Also ich bin, um es ganz offen zu sagen, ein Lehrerssohn aus Norddeutschland in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und Fiona stammt aus einem Arbeiterviertel in Glasgow. Und dieser soziale Unterschied, also dass sie aus einer prekären Existenz, wie man heute sagen würde, kommt und dass sie auch von dem System, über das sie sehr klarsichtig, finde ich, spricht, aber dass sie auch sehr von der Warte einer Außenseiterin betrachtet, also einer Person, die auch sehr viel ausgegrenzt wurde, die sich das nicht ausgesucht hat, das hat einfach nochmal für mich das Buch notwendig gemacht, weil vielleicht die soziale Relativierung fehlt. Und eine Frage, die ich mir natürlich auch immer wieder selber gestellt habe, die mir aber auch viele andere Leserinnen des ersten Buches gestellt haben, ist, ja, aber das Wenige kann ja auch nur jemand wählen, der eigentlich mehr oder viel hat. Und das stimmt auf eine Art und Weise. Also man muss die Wahl haben, sonst kann man sie nicht treffen. Wer nur mit wenig über die Runden kommen muss, der kann sich auch nicht für das Wenige entscheiden, der ist dazu gezwungen. Insofern ist der Satz schon sehr wahr, dass Askese die privilegierte Entscheidung ist, von seinen Privilegien so wenig wie möglich Gebrauch zu machen. Und bei Fiona ist das Erstaunliche, dass sie eigentlich eben aus einer ganz anderen Schicht, und das empfindet man, glaube ich, in Großbritannien nochmal anders. Ich glaube, die Art und Weise, wie sich die verschiedenen Klassen gegeneinander verschließen, wie Ausgrenzungsprozesse laufen, das ist zumindest offensichtlicher als in Deutschland, wie ich es empfinde zumindest. Und insofern ist es nochmal bemerkenswert, dass dieser soziale Unterschied, der sich auch als Unterschied des Denkens oder auch der Weltsicht manifestiert, dass dieser Unterschied eben auch mitgedacht werden muss.
Was hat das jetzt mit Konsumverzicht zu tun?
Naja, es ist ja viel schwieriger zu verzichten, wenn man aus Verhältnissen kommt, wo man merkt, im Prinzip lebe ich nur im Mangel. Und im Prinzip, ich habe kein eigenes Zimmer, ich habe keine eigenen Bücher, ich hab eigentlich nichts. Und meine Ernährung ist einfach auch dadurch bestimmt, was ist das Billigste. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, und das war zum Beispiel etwas, also ich wollte natürlich Fiona dann zum Essen einladen. Und das wurde dann schwierig, weil sie mir auch gesagt hat, sie geht nicht gerne in Restaurants, weil Konsum auch Diskriminierung bedeutet. Und es ist sofort, dass jemand guckt, was bestellt die Person, bestellt die nur nach dem, was ist das Billigste auf der Karte, und versucht jemand von der Vorspeise satt zu werden, weil das Geld nicht da ist, um sich eine Hauptspeise zu leisten und so weiter. Also dass das sozusagen auch immer ein Ausgrenzungsprozess ist, der von denjenigen, die Möglichkeiten haben, sich das Bessere zu leisten, natürlich auch als Status gefeiert wird.
Und gleichzeitig feiern Sie Fiona ja als großes Vorbild und setzen sich sehr mit ihr auseinander, und Sie streiten um den richtigen Weg. Was hat sie denn jetzt für sich als moderne Asketin an sich, dass sie trotz ihrer Herkunft oder vielleicht wegen ihrer Herkunft so lebt, dass Sie zu ihr aufschauen?
Also zunächst mal aus dem unmittelbaren Erleben heraus war es für mich die freieste Person, der ich begegnet bin. Also mich hat ihr Mut damals, der Mut zur Abweichung, der Mut zum Anderssein, unheimlich, ja, wie soll man sagen, berührt, aber auch bewegt, auch neidisch gemacht auf eine Art. Ich wollte so mutig sein können wie sie, war es aber leider nicht. Deswegen habe ich auch zu ihr aufgeschaut, weil ich ein bisschen feiger war. Und das Besondere an ihr ist, glaube ich, dass die Radikalität, die sie durchaus hat, mit der sie auch weitergeht als ich. Also wir sind nicht einer Meinung. Und das kommt hoffentlich in dem Buch auch deutlich raus, dass sie sehr viel über System nachdenkt und ich denke sehr viel über Individuum nach. Ich denke darüber nach, was ich anders machen kann in meinem Leben, und sie denkt darüber nach, was kann man verändern. Das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze, und dass sie aber in dieser Radikalität nicht verbittert ist, sondern dass sie auf eine Art sanft ist und auch diese Wut in was anderes, auch in eine Freiheit verwandeln kann. Das verbindet mich dann auch immer wieder mit dem Spitznamen von Fiona, mit Janis Joplin. Da merkt man auch, da ist eine Wut, da ist auch eine Zerstörtheit, auch eine Zerbrochenheit. Und gleichzeitig hat diese Frau, wenn man Janis Joplin hört, ja auch eine unglaubliche Kraft. Deswegen war der Spitzname schon gar nicht so falsch.
Sie gibt Ihnen ziemlich oft wieder Worte in diesem Roman und sagt, dass das redest du dir alles schön. An einer Stelle sagen Sie, ob Sie sich vielleicht fragen sollten, ob das gut für Sie ist. Und dann sagt sie, naja, das ist so eine moralische Konsumveredelung, die du da betreibst. Was meint sie damit?
Es ist für mich manchmal hart gewesen, weil sie mich da auch bei manchen Dingen ertappt hat. Und was ich natürlich mache, was viele Menschen machen, ist, sich immer wieder auch zu rechtfertigen und die eigene Lebensweise sozusagen auch zu entschuldigen. Und auch zu sagen, ja, sieh doch mal, ich habe doch jetzt schon das gemacht und versuche hier ein bisschen besser zu sein. Und gleichzeitig ist einem ja schon klar, dass das nicht reicht. In dem konkreten Punkt, den Sie ansprechen, habe ich versucht zu sagen, ja, aber worauf soll ich denn vertrauen? Ich kann doch nur sagen, dass ich merke, dass wenn ich jetzt dieses nicht mehr mache und dass es mir dann besser geht, dass ich dann sage, okay, ich tue es, weil es auch moralisch vielleicht oder ressourcentechnisch richtig und wichtig ist, aber es ist auch gut für mich. Also es fühlt sich auch für mich richtig an. Und ich kann ja nicht Dinge tun, die sich für mich falsch anfühlen. Und da hat sie mich sehr angegriffen, weil das sozusagen so Wohlfühlaskese, das wollte sie gar nicht. Ich bin trotzdem immer noch davon überzeugt, dass man ja auf seine eigene Stimme und Stimmigkeit nur vertrauen kann. Also ich wüsste keinen anderen Ratgeber.
Sie sagt, es geht neben all dem Müll, den wir in der Welt produzieren, also weshalb es schon ein guter Grund wäre, auf vieles zu verzichten, auch um die Frage der Abhängigkeit.
Absolut. Und das muss man sich, glaube ich, in dem ganzen Ausmaß klar machen. Das hat Fiona aus meiner Sicht auch wunderbar ausgedrückt, dass Konsum in allererster Linie nicht Genuss bedeutet, wie wir immer denken, weil das uns ja sozusagen die Werbung vorspiegelt, Konsum bedeutet in allererster Linie Abhängigkeit. Das merken wir auch, wenn das Handy nicht funktioniert oder so. Wir sind sehr abhängig davon. Es hilft uns auch, aber es macht uns auch abhängig. Und natürlich ist bei jedem Produkt der größte Erfolg, wenn man etwas erfindet, wovon die Menschen dann abhängig sind, weil dann glauben sie darauf nicht mehr verzichten zu können. Und man hat einen Absatzmarkt erschlossen, wie man dann so schön sagt, für alle Zeiten. Und gleichzeitig aber ist ja das Versprechen, was oft mitverkauft wird, eine größere Freiheit. Das stimmt auch in gewisser Weise, aber letztlich begeben wir uns immer in eine Form von Abhängigkeit. Und das wäre auch sozusagen meine Lieblingslesart von Konsumverzicht. Es geht nicht darum, auf was zu verzichten, es geht darum, sich von was frei zu machen. Und diese Erleichterung oder Befreiung davon, das Gefühl von der eigenen Unabhängigkeit zu genießen, das ist etwas, was ich als positive Bewertung dieses asketischen Gedankens sehe.
Jetzt würden natürlich sofort alle Wirtschaftsphilosophen sagen, das ist aber ein gefährlicher Gedanke, wenn wir alle nicht mehr konsumieren und alle sagen, ich möchte nichts mehr, bricht unser Laden hier ganz schnell zusammen.
Ja, aber es hat ja auch viel weniger mit Quantität zu tun als mit dem Thema Qualität. Also zunächst mal, apropos Konsumieren und den Zahlen, also Wachstum bedeutet auch ein Verkehrsunfall, ne? Also Verkehrsunfall ist Wachstum, weil dann muss die Versicherung zahlen, dann muss das Auto neu gekauft werden. Wenn Leute ins Krankenhaus müssen, entstehen Arztkosten. Also das ist Wachstum. Die Menschen haben gar nichts von dieser Art des Wachstums. Es gibt natürlich auch andere Fälle von Wachstum. Aber es geht ja eigentlich am Ende, wenn man das Versprechen des Fortschritts ernst nimmt, geht es um Wohlergehen, um den Gewinn von Lebensqualität, nicht um Zahlen. Mhm. Und ich finde, wenn sich jemand entscheidet, vielleicht eine Sache zu nehmen und die aber richtig und das auch wirklich zu genießen. Wie viel konsumieren wir, ohne es zu genießen? Und das, finde ich, ist dann auch wirklich ein Qualitätsgewinn. Und ich plädiere nicht dafür, dass wir uns alle in unsere Häuser zurückziehen oder Wohnungen, Zimmer und nicht mehr konsumieren, sondern ich plädiere dafür, sozusagen ein Qualitätsbewusstsein und damit auch ein Mehr an Genuss zu entwickeln.
Unser Wirtschaftssystem ist darauf aber nicht ausgelegt. Es ist auf Wachstum ausgelegt und es ist darauf ausgelegt, dass es nur funktioniert, wenn wir mehr oder noch mehr konsumieren. Ja. Also geht das überhaupt in diesem Wirtschaftssystem?
Ja, die Frage ist ja umgekehrt. Also jetzt sind wir an dem interessanten Punkt. Das ist ein Satz von Fiona, aber ich glaube, der ist so ein landläufiger Satz, dass wir uns das Ende der Welt leichter vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Und an dem Punkt sind wir jetzt so ein bisschen. Das Wachstum, was Sie beschreiben, von dem wissen wir aber auch, dass es ein zerstörerisches Wachstum ist. Also es ist ein Wachstum, also es gibt ja diesen Earth Day, wo klar ist, das ist jetzt das Wachstum, was noch mit den Ressourcen des Planeten einhergeht. Und ich glaube, das ist so meistens so Ende Juli, Anfang August, ist der Punkt überschritten, wo wir sozusagen mehr als einen Planeten verbrauchen. Und da kann man sagen, ja, also wenn wir jetzt in dem System bleiben, zerstören wir uns, okay. Wenn wir das System verändern, zerstören wir vielleicht das System, aber nicht unsere Lebensgrundlage. Ich meine, das ist die Alternative, vor der wir stehen.
Mhm. Wir kommen nachher nochmal darauf, wie Fiona oder Sie sich das vorstellen, wie es gehen könnte oder auch nicht gehen könnte. Ich fand noch eine Sache spannend, und das ist sehr biografisch auch. Sie gehen ja zurück an den Ort, an dem Sie studiert haben in Schottland. Und Sie beschreiben sich dort auch als jungen Menschen, der ein sehr auch irgendwie versucht hast, asketisch zu lebender Mensch zu sein, aber gleichzeitig schienen sie ein völlig unglücklicher Mensch zu sein im Rückblick. Was waren sie für ein Typ und was für eine Art von Askese war das, die sie da betrieben haben?
Ja, also ich unterscheide ja in dem Vorgängerbuch Das Wenige und das Wesentliche zwischen der Askese der Vergangenheit, also wie man Askese auch gerade in der christlichen Tradition verstanden hat, und der sanften Askese, die dann vielleicht auch eine Askese der Zukunft sein kann, also eine Askese, die man auch wirklich leben kann und ohne sich vom Leben zu verabschieden. Und ich war tatsächlich eher in der Versuchung, ein Asket der Vergangenheit zu sein. Also ich beschreibe sozusagen, wenn ich auch auf mich zurückblicke, einen gescheiterten Askeseversuch. Und diese Askese war deshalb so problematisch, weil sie auch einen sozialen Verzicht bedeutet hat. Und das kam nicht aus einer Entscheidung heraus, das kam auch aus einem Fremdsein heraus. Also ich war damals, das muss man sich klar machen, auch wenn es toll klingt, wenn man sagt, ich habe in Schottland studiert, aber die University of Stirling ist von allen Universitäten die, ich nenne jetzt das, sag's jetzt mal, billigste. Also die kostet am wenigsten Geld, deswegen war ich auch dort. Und ich war neben vielleicht ein, zwei Amerikanern der einzige Ausländer dort. Es gab dort sonst nur Landeskinder, die dort zur Uni gegangen sind, weil sie sich die teureren Unis, die Elite-Unis nicht leisten konnten. Und insofern war ich dort auch fremd und habe dann versucht, aus dieser Nichtzugehörigkeit den Schluss zu ziehen, okay, wenn ich zurückgewiesen werde oder wenn die Gefahr von Zurückweisung besteht, dann will ich lieber mich dafür entscheiden, nicht dazuzugehören. Dann will ich lieber sagen, ich ziehe mich zurück, anstatt dass ich zurückgestoßen werde. Und ich habe mich also für diese Einsamkeit oder das Eremitendasein, wenn man so möchte, entschieden, also jetzt in Maßen natürlich trotz allem noch. Aber es hat mir sehr geschadet und es war eine Form von Isolation, die ich nicht nochmal erleben möchte. Und insofern beschreibe ich auch, wie Askese-Versuche scheitern können, wenn ich auf mich zurückblicke.
Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
Dank Fiona.
Mhm. Die auch eine Außenseiterin war, wie sie beschrieben hat. Sie beiden waren Außenseiter in diesem Prozess. Und wie sah dann Ihr Alltag aus? Haben Sie zusammen philosophiert oder was hat sie da überleben lassen?
Also es ging tatsächlich ums Überleben, also in einem, wie soll man sagen, emotionalen Sinne, also wir hatten genug zu essen, so war es jetzt nicht, aber das war schon ein Grenzgang, wenn ich das so sagen darf. Und allein die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, es gibt eine Person, die diese Einsamkeit erkennt und die auch da ist und vielleicht auch einen ähnlichen Weg geht oder gewisse Dinge versteht, das hat mir schon sehr geholfen. Also wenn man sich zum Beispiel klar macht, dass Einsamkeit auch etwas ist, was sehr schambesetzt ist. Die meisten Menschen empfinden Einsamkeit ja auch als etwas, was eine Art Versagen darstellt. Also man hat sein Leben nicht hingekriegt. Man schafft es nicht, auch die sozialen Kontakte aufzubauen, in denen man dann auch zufrieden oder aufgehoben ist. Und dieses Scheitern auf einer so elementaren sozialen Ebene sich einzugestehen und zu sagen, ich brauche jemanden, das ist schon ein ganz großer Schritt. Und dass Fiona da war, hat mir geholfen. Dass sie mir auch voraus war in vielen Dingen, hat mir auch geholfen. Und natürlich war es so eine ganz merkwürdige Verbindung von zwei Einsamen. Also wir haben gar nicht so wahnsinnig viel zusammen gemacht. Wir haben gelegentlich ein Gespräch miteinander geführt. Wir sind vielleicht ein, zweimal um den See gegangen und haben geredet, aber es gab keine Liebesgeschichte, leider, für viele Leserinnen und Leser. Ich merke die Erwartung auf den ersten Lesungen, aber es ist keine Liebesgeschichte. Es ist aber vielleicht sogar wichtiger, die Frage, wie können sich Menschen in ihrer Einsamkeit berühren, ohne dass sie sich gleich zu einem Paar verbinden.
Sie haben uns dazu auch ein Stück mitgebracht von Radiohead. Was ist es?
Ja, von Radiohead habe ich mir das Stück Creep gewünscht, weil das sehr ausdrückt, dieses Außenseitergefühl, das Gefühl der Nichtzugehörigkeit und dass die Personen, die man sieht und von denen man sich vielleicht wünschen würde, sie wären mit einem für einen unerreichbar sind.
I wanna have control. I wanna special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
HR2 Doppelkopf. Heute mit dem Autor und Sinnsucher John von Düffel. Wir haben gerade über sein aktuelles Buch geredet, Ich möchte lieber nichts, und sind dabei auf sein Außenseitertum in Studienjahren gekommen. Was mich jetzt zu der Frage bringt, ob man nicht vielleicht doch auch noch in der Gegenwart als Mensch, der nicht mehr so einsam ist, wie sie es damals waren, zum Außenseitertum ein bisschen verdammt ist, wenn man es ernst meint mit der Rettung der Welt, weil man ja doch irgendwie ein stranges Leben führt.
Absolut. Und das ist eben der Mut zur Abweichung, der vielleicht auch dazugehört, weil man sich schon aus den Mustern der Sozialisation, in denen wir, und damit meine ich jetzt sozusagen alle in westlichen Welten aufwachsende Menschen, in denen wir groß geworden sind, die, mit denen wir auch imprägniert sind, die uns geprägt haben. Und da den Schritt herauszutun, das hat nicht nur was damit zu tun, dass man dann sozusagen was anders macht, sondern dass man tatsächlich auch als Angriff empfunden wird, weil es greift ja das Gefühl an, dass das schon in Ordnung ist, wie ich lebe. Und das erlebe ich auch manchmal bei gewissen Diskussionen. Ich versuche zwar immer, das Thema Verzicht und das Thema Askese als ein Thema des Maßes und damit als was Positives zu werten, aber ich merke, dass sich sehr viele Menschen auch davon kritisiert fühlen, ihre eigene Lebensführung kritisiert fühlen. Und ich kann dann immer nur den Schritt tun, dass ich sage, ich erzähle davon. Ich erzähle Geschichten von Menschen, die das tun. Ich mache keine Vorschriften. Ich versuche schon gar nicht moralisch mich auf einen irgendeinen Sockel zu stellen und anderen zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Aber ich glaube, dass es schon auch diesen Mut und diese Kraft braucht, sich an anderen Geschichten zu orientieren.
Warum sollte es ein Einzelner tun? Also viele Leute sagen ja, ich bin dann der Einzige, der nicht in Urlaub fliegt. Um mich herum tun es alle. Die fliegen dreimal im Jahr nach Malle. Warum soll ich jetzt ausgerechnet zu Hause sitzen? Bringt doch nichts.
Ja, das ist natürlich genau die Verzichtsform, die als Verlust empfunden wird. Und ich würde nicht sagen, steig nicht in den Flieger und bleib zu Hause und bestraf dich sozusagen dafür, dass du dann vielleicht moralisch ein paar Absätze höher stehst. Das ist auch nichts, was man, glaube ich, durchhalten würde. Wir sind ja in einem sehr rigiden moralischen Diskurs, messen auch insbesondere gerne andere Menschen an sehr hohen moralischen Maßstäben. Bei uns selber sind wir dann immer in der Regel ein bisschen toleranter. Und diese moralische Diskussion ist so vergeblich wie Erziehung, wenn sie moralisch ist. Ich glaube, dass sich mündige Bürger, Menschen, die erwachsen sind, auch Kinder, nicht so ohne weiteres den Willen einer anderen Person aufzwingen lassen. Und das ist, glaube ich, sogar gut so. Weil es geht ja nicht darum, mehr Fremdbestimmung zu generieren, sondern sozusagen bei der Suche nach dem, wie bestimme ich mein Leben und welche Richtung gebe ich meinem Leben, zu sagen, das sind auch Möglichkeiten. Und mehr tun diese Texte auch nicht. Sie beschreiben andere Lebensweisen, andere Möglichkeiten und stoßen andere Gedanken an. Und die Selbstbestimmung würde ich zumindest immer als die letzte Instanz betrachten.
Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass die Geschichte am Ende gut ausgeht? Also jetzt, wenn wir nur mal die Klimaerwärmung annehmen. Wir haben Trump jetzt in den USA, der steigt als erstes aus dem Klimaabkommen raus. Er wurde von Menschen gewählt, die keinen Bock darauf haben, sich in irgendeiner Weise beim CO2-Verbrennen einzuschränken, denen das alles als ja übergriffig erscheint. Also woher nehmen Sie die Hoffnung, dass diese Geschichte gut ausgehen könnte?
Also zunächst mal, weil wir schon von Kindern und Erziehung gesprochen haben, Drill, Baby, Drill, ne? Also dieses nach Öl bohren, das ist ja wie eine Trotzreaktion. Also es ist wie das zornige Kind, das aufstampft und sagt, jetzt hat Joe Biden in den USA dieses Green Deal Programm durchgesetzt, hat da eine große Erneuerungs- und ökologische Wende versucht, ökologisch-technologische Wende, muss man auch sagen. Und jetzt machen wir aber wieder alles rückgängig und jetzt machen wir alles, wie es vorher war und so weiter. Das ist ja wirklich leider dann auch dieser Effekt, den Moral oft auch hat, dass sie Trotz erzeugt und eben keine Veränderung, sondern eher jetzt erst recht Gefühle weckt. Und das ist jetzt so, wie es ist. Ich glaube aber trotzdem für mich selber, und jetzt bin ich wieder beim Individuum und dafür würde Fiona mich wahrscheinlich auch kritisieren, für mich selber ist die Frage nicht unbedingt, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass die Geschichte gut ausgeht. Ich kann nicht mit maximaler Glaubwürdigkeit sagen, dass ich das davon überzeugt bin. Aber selbst wenn sie schlecht ausgeht, möchte ich nicht einer sein, noch einer, dem das egal ist. Mhm. Sondern ich möchte sagen, okay, ich weiß, ich mache Fehler, aber ich will trotzdem vor mir selber sagen können, in dem, was mir möglich war, in den bescheidenen und natürlich wahrscheinlich überhaupt nicht ausreichenden und auch im Großen keine Rolle spielenden Grenzen, die ich habe, habe ich für mich aber gesehen, das ist die richtige Richtung. Und das ist ein Satz aus Das Wenige und das Wesentliche, der mir wirklich immer wieder hilft. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das haben Sie ja angesprochen. Also natürlich verbrauche ich auch und kann mich da nicht besser finden als irgendjemand anderen sonst. Aber es gibt im Falschen eine richtige Richtung. Also ich kann zumindest sagen, ich versuche in die Richtung zu gehen. Und wenn ich da nicht ankomme und wenn es auch insgesamt nichts bewirkt, ich habe es zumindest versucht.
Und was würde Fiona daran auszusetzen haben?
Also sie glaubt tatsächlich, dass man mit dem rein Individuellen nicht irgendwo hinkommt, sondern dass es tatsächlich eine Systemwende braucht, wie immer die aussieht. Also ich bin schon in einer Akzeptanz durch das System aufgewachsen. Also es hat mir nicht immer Spaß gemacht, Schule und so weiter. Aber es war zum Beispiel ein Gefühl, als wir zusammen dann diesen Universitätscampus in Schottland wieder besucht haben. Ich hatte ganz große Manschetten, weil ich hatte keinen Besucherausweis. Es ist ein Campus, das ist alles abgeriegelt eigentlich. Entweder gehört man zum Kollegium, zum Professorenstab oder man ist halt ein Elternteil, was die Studierenden besucht, aber ich war ja weder noch so ein nostalgischer Deutscher, der irgendwie wieder hin will. Und ich habe gedacht, die fragen mich, warum ich da jetzt bin. Und die haben alle akzeptiert, dass ich da bin, weil man mir inzwischen offenbar die akademische Zugehörigkeit ansieht. Und bei Fiona habe ich immer gespürt, dass sie weiß, sie gehört da nicht hin. Und das ist zum Beispiel etwas, das System hat zu mir jetzt gesagt und tut es auch noch, ja, wir akzeptieren dich als einen, der dazugehört. Und es gibt viele Menschen, bei denen das nicht so ist. Und das war auch ein Grund, das muss man mitbeschreiben und auch mitdenken, weil es natürlich auch dann die Kritik und den Druck der Kritik und die Ungerechtigkeit des Systems nochmal stärker beschreibt. Mhm. Weil sonst in der Akzeptanz würde man denken, naja.
Also Fiona sagt, mit diesem System kommen wir nicht weiter, wir müssen das System ändern. Gleichzeitig denke ich mir dann immer, das System ändert sich aber nicht von alleine, will sagen, auch dafür braucht es ja eine Akzeptanz und die muss ja erst entstehen und die entsteht dann vielleicht auch wieder durch Individualität, also durch das Ändern von Einzelnen, die sagen, ich brauche das nicht oder ich brauche jenes nicht oder mir ist das wichtig und jenes nicht so wichtig.
Genau, und das ist ja die Henne- und Ei-Diskussion, die wir auf eine Art auch führen. Also am Ende wird sich aus einer ganz großen Verkettung von individuellen Entscheidungen auch Veränderung ergeben müssen, weil wie soll sie anders passieren? Und trotzdem hat Fiona aus meiner Sicht dann doch auch wieder recht, wenn sie das, was ich da für mich versuche zu finden, für zu kleinteilig hält. Und insofern ist beides wahr. Also es gibt keinen anderen Weg, aber ich verstehe auch das Ungenügen daran.
Ich misstraue der Radikalität, schreiben Sie in einem Satz, weil ich dem Anschein von Einfachheit misstraue.
Ja.
Also das erwidern Sie dann wiederum, Fiona, und sagen, es ist halt nicht so einfach, ne?
Ja, und ich verstehe natürlich auch, dass man das gerne einfach hätte. Man würde gerne einen Schalter umlegen. Aber das ist ja genauso illusorisch wie, sage ich mal, dieser Fortschrittsglaube, dass wir vielleicht irgendwann eine Technologie erfinden, die aus dem ganzen CO2-Überschuss per Knopfdruck wieder ein CO2- und Sauerstoffgleichgewicht erzeugt, mit dem wir dann trotzdem so weiterleben können wie bisher. Diese Technologie wird es nicht geben und es wird aber auch den sozialen Schalter nicht geben, der einen Systemwechsel auf Knopfdruck möglich macht.
Es ist auch noch ein schöner Satz drin, eigentlich sollten wir Angst vor der Nichtveränderung haben.
Ja. Also wir haben, und ich nehme mich überhaupt nicht aus, deswegen sage ich vielleicht auch erstmal merke mir selber an, obwohl ich es nicht will, dass ich schon große Angst vor Veränderung habe. Und ich glaube, die Veränderungen, die uns bevorstehen, werden auch noch mal größer sein, als man die sich selbst im kühnsten Science-Fiction-Rausch ausmalen kann. Und vielleicht wird die Wettervorhersage irgendwann in den Nachrichten 10 Minuten dauern und 5 Minuten gibt es dann noch so den Rest vom Tag. Ne, weil wir sozusagen viel mehr mit einer Umwelt zu tun haben werden, die das, was wir unser Leben nennen und wie wir es kennen, fast unmöglich macht.
Wir sind ziemlich am Ende angekommen. Ende ist ein gutes Stichwort. Wollte ich Sie auch noch kurz gefragt haben. Sie haben sich viel mit Sterbenden beschäftigt. Sie waren Sterbebegleiter oder haben als Sterbebegleiter sich engagiert. Hat Ihnen das etwas gelehrt über Ihre Sicht auf die Welt?
Ich glaube, der Tod ist natürlich etwas, was wir aus unserer Lebenswirklichkeit sehr verdrängt haben und das aus gutem Grund, weil er natürlich auch uns in ein Verhältnis setzt, von dem wir denken, das ist eben nicht immer nur schöner, schneller, höher, weiter, sondern es ist eben das Umgehen auch mit Begrenztheit und damit tun wir uns schwer.
Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal so eine ganz starke Reduktion aufs wirklich Wesentliche und dann sind wir wieder bei Ihrem Buch. Also ich habe noch niemanden erlebt, der auf dem Sterbebett Selfies verschickt oder besonders viel Wert darauf legt, was er jetzt für Schuhe vielleicht im Hospiz trägt oder so. Ne? Wir sind dann wieder sehr bei uns.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil die Worte, die mir Fiona wieder in Erinnerung gerufen hat, solitär und solidär, ne? Also das Einsame und das Gemeinsame und dass sich unser Leben zwischen diesen Spannungspolen des Einsamen und Gemeinsamen bewegt. Und was bei den Sterbebegleitungsprozessen so wichtig war, dass die Menschen, die einem wichtig waren, die waren da und denen man wichtig war. Aber das sind auch die Menschen, die man über ein Leben gesammelt hat. Die kommen nicht einfach zum Schluss. Und wie viel wirkliche Bindung man hat, zeigt sich am Ende. Und da kann man wahnsinnig gut funktionieren, man kann 1000 Kollegen haben, man kann immer hier und da wichtig sein, aber wer von den Menschen kommt am Ende? Keiner. Und das, glaube ich, meine ich auch, wenn ich von sozialen Bedürfnissen rede, die Menschen, die man wirklich braucht, das sind die, die am Schluss da sind.
Jon van Düffel, Theater, Hörspiel, Romanautor, Dramaturg, Sinnsucher, bald auch Intendant eines Theaters. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren. Für mich war es jetzt eine Stunde, die ich definitiv nicht weglassen möchte. Wenn es Ihnen ähnlich ging und Sie sagen wollen, anderen hört euch Jon van Düffel an. Das Gespräch ist jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek zu hören, wie auch andere Gespräche aus unserer Reihe Doppelkopf. Sie haben uns zum Schluss noch ein Stück mitgebracht. Was haben Sie ausgesucht?
Ja, es ist von Johann Sebastian Bach, Er. Und das Besondere an diesem Stück, was ich so liebe, ist, dass vielleicht ein kleines Missverständnis, weil Er meint auch die musikalische Form, aber es ist wie eine wunderbare Beschreibung des Elements Luft. Und ich habe mein Leben lang versucht, Wasser zu beschreiben. Und Johann Sebastian Bach hat Luft beschrieben, finde ich, in diesem Stück auf unglaubliche Weise.
Thank you. Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.